Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Durwig. Guten Abend. Make love, not war. Das forderten unter anderem ja schon lautstark John Lennon und Yoko Ono. Nun ist es der Titel einer Stand-up-Show. Frieden für den Preis, den Friedensnobelpreis, so lautet das Motto von Donald Trump. Über seinen Antrieb und Anspruch sprechen wir heute. Zunächst da beschäftigen wir uns aber mit einer gar nicht so friedvollen Szenerie, mit dem tollsten Tag. Das soll eigentlich Figaros Hochzeit sein und so heißt auch die neue Oper von Johanna Doderer, der tollste Tag. Der Diener Figaro, der will die Dienerin Susanna heiraten, doch es kommt zu jeder Menge Widrigkeiten, Grafen und Gräfinnen, die etwas dagegen haben und selbst ein Auge auf die Bediensteten geworfen haben und keinesfalls wollen, dass diese Ehe glücklich vollzogen wird. Der Stoff ist ziemlich bekannt, Mozarts Hochzeit des Figaros, einer seiner berühmtesten Werke, das auf einer Vorlage von Beaumarchais fußt und von Peter Turini Anfang der 70er überarbeitet wurde. Nun wurde das Stück in der Version von Johanna Doderer am Gärtnerplatztheater in München uraufgeführt. Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war für uns dabei. Herr Fuchs, macht Johanna Doderer aus der Vorlage etwas komplett Neues oder ist das Personal wiedererkennbar und enthält die Musik Spuren von Mozart?
Spuren, Elemente könnte man sagen. Es ist auch Vivaldi dabei und das Personal wird erweitert durch einen Intriganten namens Bacillus. Es gibt auch noch den Cherubino, der ist hier Cherubin, das ist eine Sprechpartie. Das ist verändert, das ist aber schon in der Vorlage von Peter Turini, der sein Theaterstück, auf dem das fußt, ein bisschen bearbeitet hat. Der Fall insgesamt soll das eine sehr feministische Sache sein, ob es das wird, klären wir gleich. Aber wir kommen zur Musik erstmal. Doderer hat für meinen Geschmack doch sehr viel Mischmasch geboten. Ich sehe da keine eigene Linie. Man hat so ein bisschen den Duktus eben von Mozart oder Vivaldi, aber dann läuft das und plätschert das wieder vor sich hin. Es gibt ein bisschen unvermittelt plötzlich sehr viel grelle Effekte. Und sprachlich, das ist sowohl im Libretto, wie dann, wenn man so will, auch in der passenden Vertonung der Fall, ist es durchaus derb. Wir hören jetzt den Grafen mit der Nummer, die heißt, ich entschuldige mich für die Wortwahl, es ist nicht meine, Scheiße in Aeternam. Ja, also man hört auch so ein bisschen vielleicht einen Musical-Sound. Der steht schon beispielhaft für diesen Abend.
Das heißt, das ist ein wilder Mix, wie Sie gerade gesagt haben. Johanna Doderer hat damit was Neues, aber nichts Gutes geschaffen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Na, man gewöhnt sich relativ schnell daran und erwartet von dem Abend dann auch nicht viel mehr. Das soll letztendlich schon die große Show sein. Nur diese Geschichte ist eben durchaus tragisch, denn die Pointe ist am Ende, dass der Graf getötet wird von Figaro und Figaro und Susanna gehen in eine sehr ungewisse Zukunft. Da weiß man nicht, wie es weitergeht, wobei dann ganz am Schluss auch noch die Revolution beginnt oder ein Aufruf zur Revolution erfolgt. Was das genau soll und wie das weitergeht, versteht man nicht. Also Sie merken schon so ein bisschen, das ist sowohl inhaltlich wie auch musikalisch, hängt das ziemlich in der Luft, dieses Werk.
Wie kommen denn dennoch die Sänger, Sängerinnen mit dem Stoff zurecht? Wie ist das Orchester? Ist das wenigstens gut?
Das ist gut besetzt. Eduardo Brown hat das Orchester geleitet. Wir haben gehört gerade als Graf Daniel Schlier war, zu nennen es auch Daniel Gutmann, etwa als Figaro. Also das ist insgesamt eine schöne Ensembleleistung. Tadellos, würde man so schön sagen. Das auf jeden Fall, aber es ist ein bisschen verschenkte Liebesmühe.
Was ist das denn jetzt am Ende des Tages? Eine Gesellschaftskritik, schlüpfrige Komödie, Tragödie, alles auf einmal?
Ja, alles auf einmal das und eben von allen Sachen nicht so ganz was Richtiges. Also Josef E. Köpplinger hat es ja inszeniert. Wir haben so ein Geflecht aus Lattenrosten, eigentlich eine Bettstadt, kann man im Wortsinne sagen. Die dreht sich immer wieder, da wird in hysterisch gespielt, auch in hysterisch historisierenden Kostümen. Sehr bunt, auch ein bisschen mit Lack und Leder, so Sadomaso-Elementen. Eigentlich so ein bisschen auch eine abgeschmackte Ästhetik. Leider muss ich sagen, abgeschmackt. Trifft ziemlich genau, finde ich, Musikinhalt und leider ein bisschen auch die Inszenierung.
Das heißt, kein Stück für die Zukunft wie die beiden anderen Arbeiten, die ja Doderer und Köpplinger bisher schon zusammen gemacht haben.
Sie haben ja Lilium gemacht, das hat schon funktioniert, wirklich von Molnar die Vorlage und dann ein etwas merkwürdiges Stück Schuberts Reise nach Atzenbruck, das gab es in der Corona-Zeit, habe ich nur im Stream gesehen, das fand ich auch so ein bisschen, aber gut, da wurde immerhin mit Mitteln des einfachen, simplen Theaters gearbeitet, das war szenisch überzeugender und hier trotz dem Publikumsjubel, ich denke, das Stück wird sich aber nicht jetzt irgendwie großartig halten und es ist nicht eine Variante, die man als Mozart oder als Figaro-Fan unbedingt jetzt wahrgenommen haben muss.
Unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs über die Uraufführung von Johanna Doderers Stück Der tollste Tag am Gärtnerplatztheater in München. Nicht ganz so begeistert. Vielen Dank, Herr Fuchs. Geht es im tollsten Tag im weitesten Sinne um Liebe und Macht und Mächtige, beschäftigt sich auch die Stand-up-Comedy-Show der jüdischen Schauspielerin Orit Namia mit Sex, Macht und Politik. Der Titel der Veranstaltung geht auf den allseits bekannten Friedensspruch Make Love, Not War zurück, der spätestens eben durch John Lennon und Yoko Ono weltweit Gehör fand. Damals als Protest gegen den Vietnamkrieg und wenn jetzt eine jüdische Schauspielerin einen Tag nach dem Friedensabkommen zwischen Israel und Gaza mit einem Programm mit diesem Titel auf die Bühne geht, dann kann man durchaus einen politischen Abend vermuten und einen, in dem es auch um Liebe oder besser um Sex geht. Barbara Behrendt weiß mehr.
Soll sie es wirklich sagen? Orit Nachmias zögert, als sie die kleine Studiobühne betritt. Aber es hilft ja nichts.
I'm from Israel, but the fact that I'm Israeli doesn't automatically make me a pro-Israeli.
Ja, ich bin Israelin, bekennt sie. Das heißt allerdings nicht, dass ich automatisch pro-Israel bin. Vom Publikum wünscht sie sich nur eins.
But if you could look at me and not just see an Israeli, but a sex object.
Seht mich heute Abend nicht als Israelin, seht mich als Sexobjekt. Unter unseren Nationalitäten seien wir doch alle schlicht horny human beings. Aber weil es nicht nur Sex positiv zur Sache geht, sondern auch politisch, warnt sie.
This show is not for everyone. If you feel offended, it's a good sign. It means you still have a heart.
Diese Show wird nicht allen gefallen. Aber wenn du dich angegriffen fühlst, ist das ein gutes Zeichen. Du hast noch ein Herz. Orit Nachmias ist in den Inszenierungen von Yael Ronen am Gorki-Theater bekannt geworden. In deren Stücken spielt sie Ronens sarkastisches, schlagfertiges, schamloses, aber immer auch verletzliches alter Ego. Sie beherrscht die Kunst, dem Publikum zur besten Freundin zu werden. So ist das auch in ihren Stand-up-Shows. In Female Shit hatte sie die Geburt ihres Sohnes, ihr Eheleben, die Therapeutin und ihren dementen Vater in Israel sehr taktlos aufs Korn genommen. Die neue Show schließt biografisch daran an. Mittlerweile ist Nachmias geschieden und fährt mit dem Publikum Dating-Achterbahn. Ein Stuhl, eine leere Bühne und ein Pointenfeuerwerk über die Tinder-Erlebnisse einer Frau Ende 40, die weiß, was sie will. Guten Sex. Nicht gerade das neueste Thema für eine Comedy-Show und mitunter droht der Abend tatsächlich in Anekdoten über 28-jährige heiße Boys abzudriften, die sich als Totalausfälle beim Geschlechtsakt herausstellen. In den guten Momenten ist die Show dagegen eine warmherzige Gruppentherapie. Mit schöner Selbstverständlichkeit verfolgt Nachmias ihre Lust nach Orgasmen, ohne sich von ihrer Scham kleinkriegen zu lassen. Und umso ehrlicher sie dabei vorgeht, umso mehr Intimität entsteht. Etwa mit dem jungen Russen, der nach dem Sex und einem Gespräch mit ihr endlich wieder seine Mutter kontaktiert.
Why am I lying on my therapist's sofa when I can lie in someone's arms?
Wozu also noch auf der Therapeuten-Couch liegen, wenn man in jemandes Arm liegen kann? Augenzwinkernd verklärt Nachmias Tinder zur universellen Plattform für den Frieden und sich selbst zur Friedensaktivistin. Die politischen Punchlines sind dabei mitunter hart an der Geschmacksgrenze. Etwa wenn Achmias mit einem Mann ins Bett geht, auf dessen Rücken ein fettes Hakenkreuz prangt.
But I said to the Nazi, nie wieder.
Nie wieder, sagt sie ihm danach, in Anspielung auf den Holocaust. Oder wenn sie das Wort Monogamie kaum über die Lippen bringt.
Monogamie. It's easier to say genocide.
Es ist leichter, Genozid zu sagen, was ihr auf der Bühne ebenfalls schwerfällt. Andere politische Kapitel sind dagegen stark. Nach dem 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Gaza-Kriegs, erzählt Nachmias, wird ihre israelische Identität auch auf Tinder zum Hindernis.
Fuck Israel!
Ganz im Sinne dieses Satzes, der in Berlin an jeder Toilettenwand prangt, geht sie nun nur noch mit Israelis ins Bett, die allerdings teils schwer traumatisiert sind. Bis sie sich eine nicht-jüdische Fake-Identität zulegt und die Dates wieder sprudeln. So viel zum Thema Antisemitismus. Nach dem 7. Oktober werden aber auch ihre vermeintlichen Sexorgien zum Problem. Ein Nachbar beschwert sich über das ewige, laute Gejammer aus ihrer Wohnung. Dabei hatte sie schlicht wochenlang durchgeheult. Ein kleiner, lebensbejahender Abend, der bei allem Witz Schmerzpunkte offenlegt und der, das muss man bei diesem Thema erstmal schaffen, Nähe und Verständigung mit dem Publikum herstellt. Make Love, Not War.
Barbara Behrendt über Orit Nachmias Stück Make Love Not War am Maxim Gorki Theater. Und wir bleiben beim Thema Krieg und Frieden und im Nahen Osten, denn genau dort gibt es ja jetzt einen Durchbruch dank Donald Trump. Der US-Präsident zeichnet sich eher durch aggressives Auftreten statt vornehmer Zurückhaltung, lautes Poltern statt leiser Töne aus. Doch bei aller Abneigung, Verwunderung über Trumps Gebaren, das Kritiker und Kritikerinnen wahlweise als disruptiv, toxisch, dümmlich oder einfach nur erratisch bezeichnen, hat er nun eben diesen großen Erfolg auf internationaler Bühne zu verzeichnen. Wie hat er das geschafft? Darüber habe ich mit Hendrik Ohne Sorge gesprochen, Geschäftsführer des Center for Global Studies und Autor des Buchs Soft Power, The Forces of Attraction in International Relations. Ich habe ihn zunächst gefragt, Herr Ohne Sorge, bei aller Kritik an Trump sind sich viele einig, dass man ihm ein gewisses Charisma nicht absprechen kann. Ist genau das der Ausschlag für seinen Erfolg? Ist das seine Softpower, sein weicher Machtfaktor?
Ja, ich glaube, in der Beobachtung würde ich erst einmal mitgehen, dass Trump über ein gewisses Charisma verfügt, beziehungsweise ihm dieses von bestimmten Kreisen, Anhängern zugesprochen wird. Also erstmal ist Charisma eine Zuschreibung, nicht unbedingt eine Eigenschaft, die man nun auch bewerten kann, ob gut oder schlecht. Und in dem Sinne kann sie auch ein Machtinstrument sein. Und wenn wir Macht als etwas verstehen, als eine Größe oder ein Phänomen verstehen, das uns in die Lage versetzt, andere dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie sonst nicht tun würden. Das ist so eine ganz grundlegende Definition von Macht. Dann sehen wir im nächsten Schritt, dass es eben unterschiedliche Arten oder Mittel gibt, dies zu erreichen, eine Verhaltensänderung bei anderen zu erreichen. Das kann durch Zwang erfolgen, durch Zahlungen erfolgen. Das ist das, was man in der Politikwissenschaft, in internationalen Beziehungen so gemeinhin als Hardpower bezeichnet. Das kann aber auch über Überzeugungsarbeit und Anziehungskraft erzeugt werden oder erfolgen. Und das ist die Softpower.
Also Überzeugungskraft, die würde man ja jetzt irgendwie Trump nicht so unbedingt attestieren. Das würde ja auch bedeuten, er müsste ein bisschen geduldig sein, reden wollen. Also hat er die gelungene Mischung vielleicht aus Hard and Softpower?
Ja, das ist dann eine ganz interessante Beobachtung. Das würde man auch in der Politik so ein bisschen oder in der Politikwissenschaft auch vielleicht als Smart Power bezeichnen. Ganz interessante Wortschöpfung. Bei Trump allerdings muss man, glaube ich, klar sagen, dass seine Stärke, wenn man das so sagen möchte, vor allem und in erster Linie auf Hardpower beruht, auf Zwang, auf auch Androhung von Gewalt. Also auch wenn Sie über die ganz aktuellen Fallstudien oder Beispiele sprechen, da geht es ja auch immer wieder darum in der Rhetorik, dass er sagt, wenn dort nicht zugestimmt wird, dann ist mit ganz harten Konsequenzen zu rechnen. Ob das nun im Zollstreit ist oder eben auch vor dem Hintergrund von der Durchsetzung von Friedensgesprächen oder Friedensabkommen. Also Trumps grundsätzliche Methode einmal, auch wenn er von bestimmten Gruppen Charisma zugesprochen bekommt und auch ein gewisses Maß an Softpower vielleicht hat. Aber seine grundsätzliche Methode, glaube ich, ist in erster Linie Hardpower. Das ist das, was er auch als Macht versteht. Und das muss man auch tatsächlich nicht reininterpretieren, sondern man kann auch auf seine eigenen Worte und auch Taten schauen. Also er hat in einem Interview mal gesagt mit Bob Woodward, dem amerikanischen Journalisten, der schon in den 70ern im Rahmen der Watergate-Affäre bekannt wurde, der hat mal ihn interviewt und da hat Trump eben auch gesagt, für ihn bedeutet Macht in erster Linie Angst. Und da hat er natürlich auch mit den USA ein Land hinter sich, das über diese Machtressourcen natürlich verfügt.
Er hat im Grunde genommen auch die Macht im Rücken, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber würden Sie denn sagen, ist er one of a kind? Also ist er der Erste, der diese Art von Macht so ausspielt und diese Kombination von Hard- und Softpower hat? Oder beim Blick in die Geschichte gab es das schon andere?
Ich glaube, es versuchen immer verschiedene Akteure, das auch jeweils situationsabhängig zu mischen. Ich glaube, man kommt mit einer Art von Macht grundsätzlich nicht immer ans Ziel, sondern man braucht meistens eine gesunde Mischung. Aber es gab auch in der Vergangenheit Beispiele, übrigens auch im Amt des US-Präsidenten, die diese Mischung ganz aktiv betrieben haben. Übrigens auch ehemalige, um vielleicht zu einem anderen Thema auch noch ein bisschen zu kommen, Nobelpreisträger im Amt oder im Oval Office. Theodore Roosevelt schon am Anfang des 20. Jahrhunderts, der auch diese Mischung hatte. Das berühmte Speak softly, but carry a big stick. Rede ruhig und gelassen, aber hab auch einen großen Knüppel in der Hinterhand. Oder eben übrigens auch ein Jahrhundert nach vorne nun gesprungen Barack Obama, der von seiner Grundhaltung eher der Softpower zugeneigt war und ist. Multilateralismus, Diplomatie, Verhandlungen, Paris Agreement oder Iran, die sind Beispiele dafür. Der aber auch ganz klar gesagt hat, auch in seiner Acceptance Speech im Rahmen der Nobelpreisverleihung 2009, dass er als amerikanischer US-Präsident auch immer auf die Mittel und Ressourcen des Militärs und der überragenden starken amerikanischen Wirtschaft zurückgreifen muss und sich auch nicht scheut, dies zu tun. Ich glaube, was bei Trump neu ist, ist dieses Unverblümte, dieses ganz klare Auftreten eben eigentlich nicht speak softly, sondern speak loudly and carry a big stick, wenn man das vielleicht mal so übertragen möchte.
Genau, gerade auch in puncto Nobelpreis, also da würde man ja sagen, dieses speak loudly, er hat ja sehr lauthals den Friedensnobelpreis für sich gefordert, schon lange bevor die Verhandlungen zwischen Israel und Gaza jetzt zu einem zunächst mal guten Ende gekommen sind. Ist das überhaupt noch eines Politikers würdig oder ist er da Showman? Also was für eine Figur gibt er da ab?
Natürlich gibt er da eine Figur ab, die wirklich weit aus dem Rahmen rausfällt. Also das haben wir in der Form nicht gehabt. Im Gegenteil, ja. Also auch da, wenn wir wieder Obama als letzten US-Präsidenten heranziehen, der diesen Preis bekommen hat, der eben nach allem, was wir wissen, sehr überrascht war, sehr demütig reagiert hat, auch eingedenk der Tatsache, dass das ganz am Anfang seiner Amtszeit war, wusste, dass das eher als Vorschusslorbeeren zu bewerten ist, der sich dann verglichen hat mit einigen seiner großen Helden, nicht zuletzt auch Martin Luther King, und gesagt hat, ich habe das eigentlich nicht verdient. Das ist normalerweise die Reaktion darauf, wie auch ja jetzt die diesjährige Preisträgerin. Genau, ja. Trump reagiert ganz anders natürlich. Das ist in seiner Persönlichkeit begründet. Er macht keinen Hehl daraus, dass er großen Wert auf Anerkennung, Wertschätzung legt, auch im Sinne von Preisen, von irgendwelchen Auszeichnungen, Ehrungen. Ja, er ist ja sogar, man kann es tatsächlich sagen, sozusagen dafür auf Mission gegangen oder hat auch seine Mitarbeiter eingestellt, dass man fast so eine Art Lobbyarbeit betreibt für diesen Preis. Und das ist, glaube ich, etwas, was es in der Form so nicht gegeben hat in der Vergangenheit.
Was denken Sie, ohne Sorge, wird er mit dieser Art von Politikstil, Charisma, Soft-Hard-Power-Mischung, die er da in seiner Person vereint, Erfolg haben? Immerhin ist er zweimal gewählt worden, auch aufgrund seines Charismas, wie ja schon vorher prognostiziert wurde. Kriegt er irgendwann noch einen großen Preis?
Nun, das ist eine große und eine wichtige Frage. Also erstmal würde ich zustimmen, dass er ein gewisses Maß an Erfolg hat. Das ist nicht zu leugnen. Gerade die Wiederwahl, auch was insgesamt die Republikanische Partei angeht und so. Also er hat ein starkes Mandat. Er war also durchaus erfolgreich mit seiner Methode. Sie hatten das am Anfang einmal angesprochen, der Disruption, wenn wir das so nennen wollen. Da muss ich allerdings jetzt auch aus einer wissenschaftlichen oder vielleicht auch historischen oder längeren Sicht natürlich auch sagen, Disruption alleine, damit ist kein Staat zu machen. Das ist eher eine Methode oder vielleicht ein Mittel zum Zweck, aber damit schafft man ja noch nichts Neues. Und das wird dann letztlich aus meiner Sicht auch die große Frage sein, ob es eben nur um Disruption, um letztlich auch Performance, Inszenierung geht oder ob tatsächlich etwas Neues geschaffen wird, was dann auch von Bestand ist. Und wenn wir uns mit diesen Ideen sozusagen der Frage zuwenden des Friedensnobelpreises, dann muss man einmal empirisch auch sagen, der Preis wird vergeben für das vorangegangene Jahr. Das ist die eine Ebene und das andere ist natürlich auch inhaltlich. Wenn wir das so ein bisschen philosophisch auch noch eine höhere Ebene hieven wollen, dann können wir da vielleicht auch unterscheiden zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik im Sinne von Max Weber. Wenn wir nur auf das Ergebnis schauen, als Beurteilungskategorie sozusagen das Ergebnis stellen, dann ist natürlich die Frage auch unter dem Vorzeichen der vielen offenen Fragen, des Bestandes und so weiter. Aber dann ist natürlich ein Friedensabkommen oder das Schaffen von Frieden eine ganz außergewöhnliche Leistung, gerade in dieser Weltregion. Wenn das Bestand hat und wir aus dieser philosophischen Sicht eben auf das Ergebnis schauen, dann ist es auch denkbar, dass er in Zukunft diesen Preis verliehen bekommt. Das ist eine interessante philosophische Frage, die man sozusagen ganz weit ausgeholt diskutieren kann.
Vielleicht schafft er es ja auch noch, Ukraine und Russland zu befrieden.
Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich denke auch übrigens, das wird das Maß sein im nächsten Jahr, wenn es wieder darum geht. Ich kann mir vorstellen, dass er wieder nominiert wird, auch von anderen Politikerinnen und Politikern, die eben auch gerade mit dieser Mission oder diesem Anliegen von Trump spielen, dass er den Preis möchte. Das ist ja kein Geheimnis. Das heißt, es kann auch sein, dass das als politische Währung oder als Chip sozusagen am Verhandlungstisch eingesetzt wird. Und wenn man das dem Nobelpreiskomitee unterstellen wird, dass das jetzt natürlich auch ein Ansporn ist für Trump, weiteren Frieden zu schaffen. Also warum nicht das zu übertragen auf Ukraine? Und Bundeskanzler Merz hat diesen Punkt ja auch schon gemacht in den letzten Tagen. Also das wird interessant sein zu beobachten, wie sich das auch vielleicht andere Akteure zunutze machen, diesen Wunsch Trumps nach Frieden, aber auch ganz persönlich nach dem Friedensnobelpreis.
Der Politikwissenschaftler Hendrik Ohne Sorge über Trumps übermächtigen Wunsch nach dem Friedensnobelpreis. Von den Kriegsschauplätzen der Welt reisen wir in die vermeintlich neutrale Schweiz, ins Bergell. Ein enges Tal im Süden Graubündens, das an Italien grenzt. Hier ist der bedeutende Künstler Alberto Giacometti aufgewachsen, umgeben von grauen Bergen, engen Schluchten und langen Wintern ohne Sonne. Genau diesen Zusammenhang zwischen Herkunft und Kunst macht ab heute auch die Kunsthalle Bremen in einer Ausstellung zum Thema. Sabine Oelze ist im Bergell unterwegs gewesen und hat sich auf den Spuren Giacomettis bewegt.
Die Maira fließt vom Maloja-Pass hinunter bis nach Italien. In Stampa, mitten im Bergell, steht direkt an der Brücke über die Maira das ehemalige Hotel Pizduan. Über Generationen hinweg lebte die Familie Giacometti in dem Bürgerhaus mit den grünen Fensterläden. Auch Alberto und seine Geschwister. Vor dem Haus wartet Marco Giacometti, ein Großcousin. Er zeigt auf eine Zeichnung von Alberto, darauf die Gipfel, die das Tal prägen.
In diese Kerbe scheint zum ersten Mal nach 3 Monaten Abwesenheit die Sonne wieder, für etwa 2 Minuten. Und ein paar Tage später schaut sie dann über das Tälchen hinaus und da bleibt sie schon länger.
3 Monate ohne Sonne, kaum vorstellbar an diesem schönen Spätsommertag. Doch genau diese besondere Lichtsituation, die grauen, hoch aufragenden Berge, das enge Tal, die hohen Bäume prägen die Kunst von Alberto Giacometti, der nicht nur sein Leben lang ins Bergell zurückkehrte, sondern auch die Eindrücke in seinem Werk verarbeitete.
Und diese Zeichnungen sind auch Sachen, die er vielleicht spontan angefangen hat, weil er gerade da war vielleicht.
Sie zeigen die Werke von Alberto, die vor Ort entstanden sind oder später in Paris weiter von ihm bearbeitet wurden. Vor allem ab den 1950er Jahren entstehen seine ikonischen, langgezogenen Figuren, meist in grauen bis schwärzlich matten Bronzeoberflächen. Auch seine Gemälde, vor allem Porträts seiner Frau Annette oder seines Bruders Diego, sind berühmt für die graue, monochrome Palette.
Aber wenn wir diese grauen Berge, die aber grau in verschiedensten Tönen vorhanden sind, ich denke schon, dass das ihn beeinflusst hat.
Im Bergell findet man kaum originale Werke von Giacometti. Paris, Zürich, Genf, dort sind seine Skulpturen und Gemälde heute.
Aber wir haben den Ort, wo man etwas besser versuchen kann, die Orte zu spüren, wo seine Inspirationen und seine Gedankenwelt entstanden sind.
Es geht eine Anhöhe hinauf, vorbei an meckernden Ziegen. Marco Giacometti sucht eine Lichtung, eigentlich ein unscheinbarer Ort.
Die Lichtung ist deshalb bedeutsam, weil Giacometti in 1950 zwei Werke geschaffen hat, so sehr neuartige, wo er mit einzelnen Figuren Kompositionen machte. Und beim Betrachten dieser zufällig da stehenden Figuren erinnert er sich an eine Lichtung, die er ein Jahr davor gesehen hatte und wo er Angst hatte, es zu verlieren, diesen Eindruck.
Über seine Erinnerungen an das Bergell schreibt Alberto, der 1966 mit nur 64 Jahren in Chur überraschend stirbt, viele Texte. Auch über das Atelier in Stampa. Gegenüber vom Wohnhaus, dem Hotel Pizduan, liegt es, ein umfunktionierter Stall. Nach dem Tod des Vaters 1933 ging es an den Sohn über.
Hier ist Giovanni der erste künstlerische Lehrer von seinem Sohn Alberto, bis Alberto dann nach Paris geht.
David Wille, Direktor des Heimatmuseums in Stampa, führt durch das Giacometti-Atelier. An Alberto erinnern nur ein paar Familienfotos, ein schlichter Schemel, die originale Staffelei mit Pinseln. Mit ihnen malte Alberto hier während seiner Sommeraufenthalte im Bergell Porträts der Dorfbewohner und der Familie. Und dann ist da noch die Höhle unter einem gewaltigen grauen Stein. Für Alberto und seine Geschwister war sie ein magischer Spielplatz und ein Ort, der sich in Albertos Kunst niederschlägt. Eva Fischer-Hausdorf, die Kuratorin der Alberto Giacometti-Ausstellung in der Bremer Kunsthalle, sitzt auf dem Boden und leuchtet mit einer Taschenlampe den Hohlraum unter dem Monolithen aus.
Wenn man sich hier in dieser, ja, was er Höhle nennt, also unter diesem Stein befindet, dann sieht man so eine sehr raue Oberfläche dieses Steins, der vor Urzeiten vom Berg runtergefallen ist.
Die langgestreckten Skulpturen wirken, als wären sie aus einem ähnlichen Felsen gehauen. Alberto Giacomettis Kunst ist ein Echo seiner Heimat. Genau das zeigt die Ausstellung in der Bremer Kunsthalle. Ohne das Bergell gäbe es wohl auch nicht diesen Alberto Giacometti.
Sabine Oelzer über Alberto Giacometti und den Einfluss seiner Heimat auf sein Werk zu sehen in der Kunsthalle Bremen. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert und sie beginnen mit neuem Wirbel rund um Israels Teilnahme am ESC.
Jetzt ist der nächste Eurovision Song Contest laut FAZ und österreichischem Standard nicht mehr nur Politikum, sondern steht ganz auf der Kippe. Zumindest könnte er nicht in Wien stattfinden. Die Zeitungen berichten von politischem Druck auf den österreichischen Rundfunk, der in den vergangenen Tagen gewachsen sei. Er solle die Ausrichtung des ESC absagen, falls eine Mehrheit der Mitglieder in der Europäischen Rundfunkunion EBU einen Ausschluss Israels beschließen sollte. Vor allem die Kanzlerpartei ÖVP um Bundeskanzler Christian Stocker soll laut Standard entsprechend auf den ORF eingewirkt haben. Weil aber der ORF die Ausrichtung des ESC gegenüber der EBU zugesagt habe, müsste der Sender den Wettbewerb auch dann bezahlen, wenn er kurzfristig von einem anderen Senderhaus in einem anderen Land organisiert würde. Die Rede ist von rund 40 Millionen Euro. Eine Entscheidung soll es nicht vor Mitte November und womöglich noch später geben. Eine Vermutung, dass EBU und ORF hoffen, dass eine Abstimmung über die Teilnahme Israels sich erledigen könnte, sollte der Gaza-Krieg beendet sein. Es ist ja die Woche der Preisvergaben. Gestern Abend sind die Preise des Europäischen Medienfestivals Prix Europa vergeben worden. Im Berliner Roten Rathaus wurden Produktionen in 14 verschiedenen Medienformaten ausgezeichnet. Aufgetreten ist auch der Ehrenpreisträger und Journalist des Jahres, der bulgarische Investigativjournalist Christo Grossev. Er hat zuletzt durch die Enttarnung des Ex-Wirecard-Managers Marsalek in Moskau für Schlagzeilen gesorgt. Ein Erfolg, der ihm mit seinem journalistischen Rechercheteam gelang und nicht etwa staatlichen Behörden.
Er informiert die Menschen direkt, sagt Grossev. Und er sorgt dafür, dass Regierungen besser arbeiten, vor allem in der Strafverfolgung. Ich sehe bei meinen Recherchen zu Verbrechen, dass Regierungen besser arbeiten, weil ihnen unsere Recherchen peinlich sind.
Christo Grossev. Die Künstlerin Katharina Fritsch ist mit dem Goslarer Kaiserring ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte, bereits in den 1980er Jahren habe sie mit ihren Werken, meist sind es Monumentalplastiken, eindrucksvoll auf sich aufmerksam gemacht und sei bis heute relevant. Bei der Zeremonie hieß es, Katharina Fritsch sei eine der bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen. Ihre Skulpturen wirkten auf den ersten Blick vertraut, fast alltäglich und doch enthielten sie eine ungeheure Kraft, seien monumental und geheimnisvoll. Und der Bach-Forscher und Intendant des Leipziger Bachfestes Michael Maul hat in Halberstadt den Gleim-Literaturpreis bekommen für sein Buch J.S. Bach, wie wunderbar sind deine Werke. Insbesondere dafür, dass es überaus zugänglich in höchst komplexe Kunst einführe, namentlich in das geistliche Werk des Komponisten.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, vielen Dank. Es folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, der alte, neue französische Premierminister Le Cornu. Am Mikrofon dieser Sendung bei Kultur heute war Susanne Durwig. Danke fürs Zuhören.